Heute nehmen wir ein Pott Grünes tatsächlich im Grünen auf. Wir treffen uns hier zur 11. Ausgabe im Garten von Stefanie Remlinger. Das heißt, um uns herum summen die Bienen und die Blumen blühen.
Ja, wir haben gedacht, wir machen so eine Art Sommerinterview draus. Herzlich willkommen, Steffi.
Dankeschön, schön, dass ihr hier seid.
Ja, und vielen Dank für die Einladung zu dir hier ins Grüne. Vielleicht magst du mal kurz sagen, wo wir hier sind.
Wir sind hier in der Kleingartenanlage mit dem überhaupt schönsten aller Kleingartennamen, nämlich in der Kleingartenanlage Hoffnung. Eine schon über 90 Jahre alte Kleingartenanlage, wo ich zusammen mit einer Freundin eine Parzelle bewirtschaften darf. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön hier bei dir. Ich bin mit dem Fahrrad hochgefahren. Das ist Helene Bond und...
Und ich bin Holger Thurm. Ich bin mit der Tram hier herausgefahren. Das geht auch sehr gut. Und natürlich begrüßen wir auch euch ganz herzlich. Ja, vergangenes Mal haben wir uns alle noch virtuell getroffen. Steffi, du wirst dich vielleicht daran erinnern, da warst du ja auch dabei.
Ja.
Damals haben wir über die Zeiten nach Corona gesprochen, unsere Visionen und Utopien für die Zeiten nach Corona. Ja, die Zeiten nach Corona sind leider immer noch nicht angebrochen. Aber es ist schon ein Fortschritt, dass wir uns jetzt wieder persönlich sehen und sprechen können und das in einem echt grünen Setting. Gefällt uns sehr.
Das freut mich. Ja, Steffi, also du sitzt ja, wenn ich das richtig weiß, seit 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus für Bündnisgrün und deine Schwerpunkte sind Bildung und Haushalt und Schule und berufliche Bildung, genau, also Bildungsfinanzierung und Jugend, wenn ich das so ungefähr richtig zusammengefasst habe.
Ja, alles was mit guter Bildung und ihrer Finanzierung zu tun hat, genau.
Aber wenn man sich hier so umguckt, gärtnerst du auch gerne und auch wenn man sich deinen Instagram-Kanal anguckt, da hast du einen Kräutersommer gehabt.
Ja, also die Gärtnerei ist, vielleicht liegt es auch in der Familie, mein Onkel war Rosengärtner, aber ich habe das auch als Ausgleich zur Politik tatsächlich zu schätzen gelernt, hier an der Erde zu graben und auch Dingen beim Wachsen zu helfen und zuzugucken und ja, so physisch zu arbeiten und gleichzeitig frische Luft zu atmen, ist ein schöner Ausgleich zur Politik.
Ja, ich habe jetzt auch auf deinem Facebook-Profil, du hast ja zwei, auch ein privates und ein öffentliches gesehen, du hast ganz viele Tipps gemacht für Haushalt und Garten, Urban Gardening, wie macht man Kräutertees, wie weckt man Nahrungsmittel ein, wie lebt man plastikfrei, sogar wie macht man Waschmittel selber, man spricht ja wahrscheinlich heute von Lifehacks, ne? Wie macht man was selber, ist das jetzt eine neu entwickelte Leidenschaft oder hast du schon immer alles selbst irgendwie ausprobiert?
Ach, es ist eine Leidenschaft, die gewachsen ist. Ich komme schon auch aus einer zumindest mütterlicherseits sehr praktischen Familie, aber ja, irgendwann ging mir wahrscheinlich auch das zu akademische ein bisschen auf die Nerven und ja, das selber machen, mich hat irgendwann, also ich kam tatsächlich zur Hälfte aus der Heilkräuter-Ecke über meine Tees, was auch mit der Krankheitsgeschichte meiner Mutter zu tun hat, die wir hier nicht vertiefen müssen, aber und also zur Hälfte Heilkräuter und zum anderen hat mich schon das Plastikthema gepackt und umgetrieben. Ist auch ein Thema, wo ich vielleicht nicht bis zum Ende parlamentarisch weiß, wie ich das gelöst kriege und dann auch dachte, vielleicht kann ich einfach durch mein Leben ändern und auch durch gutes Beispiel vorangehen und ja, und das hat sich dann einfach auch gut kombiniert, weil ich finde wirklich plastikarm leben, also plastikfrei schaffe ich nicht, aber plastikarm leben ist auch so eine Art Wellness, tut wahnsinnig gut, man entdeckt so viele schöne neue Materialien, bessere Qualitäten, Nachhaltigkeit, schöne Stoffe, neue Ideen auch von Leuten und das ist eine tolle Entdeckungsreise auch. Und ja, und meine Heilkräuter haben halt, irgendwann war mein Balkon nicht mehr groß genug und ja, deshalb bin ich total glücklich, dass ich einen Garten gefunden habe. Und ja, ich hatte schon vor 3 Jahren mal so eine kleine Sommerkampagne, also Social Media Kampagne zum Plastikfreien gemacht und das hat so positiv eingeschlagen. Ich war mir damals nicht sicher, ob die Leute mich für moralinsauer halten, aber es war eigentlich eher alle, Mensch, toll, dass du es machst und wie machst du das? Also so dieses, wie machst du das, wie schaffst du das? Dieses kam ich auf diese Tipps und Tricks und ja, und selber machen macht einfach mehr Spaß. Ich habe hier im Garten auch so ein bisschen den Hamster in mir entdeckt, muss ich sagen. Ich da immer denke so, wie komme ich über den Winter? Ich muss jetzt Dinge einkochen und einwecken und Apfelsaft machen und ja, nein, und wenn man dann mal anfängt, Dinge auch eben, ne, plastikfrei, ja, stellst du fest, Waschmittel zum Beispiel ist ja gar nicht so schwer.
Wir haben ja auch mal Kaffeepeeling zusammen gemacht.
Kaffeepeeling haben wir auch schon zusammen gemacht.
Kann ich nur empfehlen.
Ja. Ja, und die plastikfreie Naturkosmetik, die ich mir selber mache, meine Haut ist viel besser als vorher.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir würden gerne ein bisschen kurz mit dir über deinen Werdegang und deinen Weg zu den Grünen sprechen. Und du kommst ja eher aus dem fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Ist das richtig?
Genau. Ich bin, also sag mal so, ich bin in Ellwangen geboren. Das ist richtig Schwaben, Osthalbkreis. Aber dann nach Karlsheim verzogen in der ersten Klasse. Und meine Mutter ist tatsächlich richtige, waschechte Fränkin. Also ich bin eine schwäbisch-fränkische Mischung.
Und was hat dich dann nach Berlin verschlagen und auch vor allen Dingen auch zu den Grünen gebracht?
Ja, ich habe in Niederbayern tatsächlich studiert, in Passau, und die waren so freundlich, mir ein Promotionsstipendium zu geben, so dass ich dann nach dem Diplom eben frei entscheiden konnte, wo ich diese Arbeit schreiben will. Es musste nur eine Stadt sein, die eine wissenschaftliche Bibliothek hat. Und ja, da war für mich klar, ich will nach Berlin. Berlin, dachte ich, ist meine Stadt. Das war 99. Bin ich also...
Also auch schon über 20 Jahre jetzt.
Ja, ich würde auch sagen, ich bin Berlinerin. Ob die anderen das so sehen, weiß ich nicht. Aber den größten Teil meines Erwachsenenlebens jedenfalls habe ich hier verbracht. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr bewusst für Berlin entschieden. So eine offene, kreative Stadt. Auch für mich als Frau, sage ich mal, eine freie Stadt, ne, wo ich als Frau auch das Gefühl hatte, ich kann an allem mitmischen, teilhaben. Ja, und dann saß ich da so an meiner, sehr gewissenhaft, an meiner Dissertation und so, und immer in der Bibliothek, und dann dachte ich irgendwann, Mensch, also du denkst doch von dir, du wärst ein aktiver, engagierter Mensch, das bildet sich hier nicht so richtig ab. Und ja, und dann dachte ich, Mensch, jetzt guckst, also ich war immer schon, das war für mich immer schon klar, ich war immer schon Grüne, also es war mir nie klar, dass man auch was anders wählen könnte, aber Partei, da stellte ich mir immer vor, man müsste Wahlkampf machen, und das stellte ich mir ganz schlimm vor. Aber eben so in der Bibliothek dachte ich mir, naja, ich guck mal, jetzt ist ja gerade kein Wahlkampf, was machen denn Parteien so zwischen den Wahlkämpfen, vielleicht kann ich da irgendwas beitragen. Und schwupps ging ich hin und schwupps blieb ich hängen, ja. Und fand noch mal eine größere Berufung als möglicherweise die Wissenschaft.
Ja, du bist ja quasi eine Vorgängerin von Helene, ne, die als Kreisvorsitzende hier in Pankow fungiert, und das hast du auch mal gemacht, bist dann aber relativ schnell so in die parlamentarische, also erst in die BVV. Vielleicht erzählst du selber mal kurz deine Stationen bis heute in Stichworten.
Gerne. Ja, es ging tatsächlich relativ schnell. Nach gut einem Jahr aktiver Arbeit im Kreisverband war ich dann Kreisvorsitzende zusammen mit Stefan Gelper. Und
heute Bundestagsabgeordneter.
Genau, aus ihm ist auch was geworden. Genau. Und ja, tatsächlich so Fraktionsarbeit, so mit dem, also ich sag mal auch in meinem Studium, vielleicht weil wir Geisteswissenschaftlerinnen waren, dann hieß es immer, was heißt denn das jetzt konkret? Und diese Bewegung ins Konkrete und Praktische und so, da ja, bin ich also dann schon wiederum ein Jahr später, 2006, in die BVV eingezogen. Freundlicherweise wurde ich von der Fraktion wieder zur Vorsitzenden gewählt, habe das 5 Jahre da gemacht und die Zeit sehr genossen. Das ist eine tolle politische Arbeit, eine unterschätzte politische Arbeit, würde ich sagen. Ich bin wirklich da eigentlich nur aus 2 Gründen weggegangen. Ich hatte damals mindestens 40 Stunden Job und habe so 20 Stunden oder so dann auch in die BVV gepackt, und das fand ich irgendwie schwer zu vereinbaren mit der Zeit, mit der Kraft her. Aber noch entscheidender war eigentlich, dass mich halt das Bildungsthema immer schon umtreibt, und da ist einfach das Land zu 90% zuständig. Also wenn man dann ständig bei dem Thema jetzt an die Grenzen dessen stößt, was man tun kann, weil es immer heißt, da ist jemand, eine andere Ebene zuständig, dann habe ich halt gedacht, okay,
warum nicht gleich auf Landesebene?
Dann gehe ich da hin, wo ich in der Bildung mehr bewegen kann.
Und meine Lieblingsfrage, ich stelle sie eigentlich immer, vielleicht kannst du es in 1-2 Sätzen beantworten, warum denn Grün?
Naja, ich sag mal ganz persönlich vielleicht, ich bin eine der Pionierinnen des Frauenfußballs in den 80ern.
Du bist echt?
Ich bin das, nein, aber mein Verein, und damals Fußball gespielt zu haben, gut gespielt zu haben, besser als die Männer am Ort. Also es war die Zeit bis hin zu, oder gerade wo dann auch schließlich die Frauenbundesliga neu gegründet wurde. Also in den frühen 80ern ernsthaft Fußball zu spielen, macht dich zur Feministin.
Das
also,
kann ich mir vorstellen.
Ja, und ja, von dieser frauenbürgerrechtlichen Schiene, glaube ich, komme ich stärker als noch vom Umweltgedanken ursprünglich. Also hat sich vielleicht auch ein bisschen verschoben, weil ich, seit ich bei den Grünen bin, angesichts der Gleichberechtigung in unserer Partei und auch den, was ich immer sage, auch den grünen Männern, die so toll sind, hat sich mein Feminismus sehr entspannt, aber aber dafür ne, die Umwelt und der Öko-Gedanke verstärkt. Jedenfalls diese zwei Quellen der Partei, das bürgerrechtliche, frauenrechtliche und der Umweltschutz, führt eben dazu, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendeine andere Partei zu wählen.
Über das Fußballthema musst du mir mal an anderer Stelle noch mehr erzählen, aber wir würden jetzt, glaube ich, auch zu deinem Thema kommen. Eine kurze Momentaufnahme. Es gab ein paar Zahlen, die kamen noch vor Corona, dass in Berlin ab 2021 26.000 Schulplätze fehlen und davon 2.600 in Pankow. Das heißt also, Berlin hat auf jeden Fall schon vor Corona ein Kapazitätsproblem gehabt. Was ist denn eigentlich die aktuelle Strategie in Berlin, damit umzugehen?
Ja, da müsst ihr mir verzeihen, wenn ich doch auch noch mal kurz in die BVV-Zeit zurückgehe, weil mich so erschüttert, dass eine Pankower Senatorin das nicht früher gemerkt hat, dass wir Schulen bauen müssen, weil ich in Pankow ja in der BVV war und schon 2008, 2009 einen runden Tisch ins Leben gerufen habe für den Prenzlauer Berg dazu, wie wir die Kinder in die Schulen bekommen. Damals liefen 150 Klagen gegen den Bezirk und die SPD wollte das aussitzen. Und ich habe gesagt, das sitzt man nicht aus. Wir rufen mal alle Betroffenen an den Tisch und überlegen uns Lösungen. So, auch so ein Urmoment für mich politisch, weil ich sag mal, am Ende des runden Tisches haben wir die 150 Kinder in die Schulen gekriegt. Mit dem Plan dafür und Versprechen, dass der Bezirk alles tut, um möglichst schnell Schulen zu bauen. Also und dieses Schulbauthema habe ich dann eben auch mit ins Abgeordnetenhaus genommen und dann hat es mich nochmal praktisch von 2011 bis 2016 gekostet, bis ich die Schulbauoffensive erkämpft hatte. Und diese Verzögerung, also da bin ich auch mega stolz drauf, einmal im Leben 5 Milliarden bewegt, das ist ein gutes Gefühl, aber ich bin wiederum vollkommen unruhig, weil wir sind einfach... Wir halten nicht Schritt mit den Platzbedarfen. Wir sind zu spät gestartet und haben eine sehr große Verwaltungsreform gemacht, um schneller zu werden. Und es reicht trotzdem noch nicht. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sage ich, ist wichtig, dass wir müssen wahnsinnig viele Kompromisse bei der Qualität machen. Und gerade deshalb sage ich, dass wir aufpassen müssen, dass sich schlechte Lösungen wie Containerbauten nicht verfestigen, dass wir lieber kreative Ausweichlösungen machen oder eben mit Holzmodulen auch temporäre Lösungen, also Lösungen, die wir auch wieder abbauen können, wenn wir aufgeholt haben, um dann richtige Schulen zu bauen. Dass wir das Ziel, eben gute Schulen zu bauen, was mich immer bewegt hat, nicht aus den Augen verloren wird. Und ja, auch immer noch verwaltungsseitig alle weiter gucken, wie wir beschleunigen können. Meistens spricht man in der Politik immer über Personal und Geld, aber in dem Fall sind es wirklich die bürokratischen Abläufe, wo wir, als ich gestartet bin, 2011 im Abgeordnetenhaus, haben wir nicht unter 10 Jahren es geschafft, eine Schule zu bauen. Jetzt sind wir bei 4 bis 5.
Das hatten Olga und ich uns vorher auch schon gefragt, wie lange es überhaupt...
Wie lange dauert es?
Ne? Das dauert erschreckend lange, weil ungefähr 23 Behörden beteiligt sind, bis eine Schule entstehen darf. Ja, das ist also diese Hintergrundarbeit, die ich versucht habe zu machen, dieses Wirrwarr zu entwirren, die Zuständigkeiten klar zu ziehen, auch Zuständige zu finden, ja, die sich dafür verantwortlich erklären, Schulen hinzukriegen, und zwar gute Schulen. Ja, die Zahlen, da kann man immer drüber streiten. Die Bildungsverwaltung hat die Zahlen runtergerechnet. Was du jetzt gerade sagtest, die 26.000 war eine Zahl der Bildungsverwaltung zu Beginn des letzten Schuljahres, die auch beinhaltete, dass man davon ausging, dass ja weiter Wohnungen gebaut werden, was ja auch für unseren Bezirk sehr, sehr relevant ist. Pankow ist ja seit Jahren der Bezirk, in dem meisten Wohnungen gebaut werden und auch noch am meisten Anmeldungen sind. Dieser Wohnungsneubau und der daraus resultierende Schulplatzbedarf ist inzwischen rausgerechnet. Rausgerechnet ist auch, dass mehr Kinder in den Schulen sind als eigentlich für die Kapazität der Schule zulässig. Das sind so Dinge, weshalb mich der Schulbau praktisch seit 12 Jahren beschäftigt, aber auch nochmal wahrscheinlich 10 Jahre beschäftigen wird, weil ich nicht nachlassen will, bevor wir nicht so viele Schulen haben und gute Schulen, dass wir auch die jetzige Verdichtung rückgängig machen können und wieder entzerren können und den Eltern, den Familien, den Kindern wieder auch eine Chance geben, auszusuchen, auf welche Schule sie gehen wollen.
Ja, ich meine, du kannst ja die Schüler nicht rausrechnen, die fallen ja dann eines Tages wirklich auch an.
Die Schüler sind da, ja.
Genau, die Schüler und Schülerinnen, aber auch die LehrerInnen, also fehlen ja dann. Also wenn wir so und so viele Schulplätze hinzugewinnen, brauchen wir ja auch entsprechend Lehrkräfte dafür. Wie kriegt man die denn so schnell her?
Ja, das mit den Lehrkräften ist deshalb auch gefährlich, weil ich kann natürlich jeder Lehrkraft noch mehr Kinder überhelfen. Dann kann ich mit gleich vielen Lehrkräften mehr Kinder unterrichten. Ja,
schlechte Lösung.
Ganz schlechte Lösung, ja. Und wie wir Lehrkräfte finden, ist ja mit das schwierigste Thema überhaupt. Diskutiert wird ja immer im Moment sehr viel über die Verbeamtung, die...
Nur dazu muss man sagen, dass Berlin nicht verbeamtet, aber schon im Nachbarland Brandenburg werden...
Berlin ist das inzwischen einzige Bundesland, das nicht verbeamtet. Sachsen macht so eine halbe Lösung, aber ja, unsere Partei ist seit 30 Jahren gegen die Lehrerverbeamtung aus Gründen der Diskussion von nachhaltigen Finanzen, Beamtenpensionen und auch dem, dass Lehrer zu sein, eindeutig keine hoheitliche Aufgabe im Sinn des Status, der Statusdefinition ist. Ich als Bildungsfrau, die schon möchte, dass Unterricht stattfindet, habe da verschiedene Herzen in meiner Brust. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass selbst wenn wir es verbeamten würden, wäre das keine Lösung. Da sind sich auch alle einig, es wäre höchstens eine Teillösung. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass andere Instrumente gar nicht diskutierbar sind im Moment, weil die Verbeamtungsdiskussion alles überschattet. Wenn wir eher in eine modernere Richtung denken würden, dann könnten andere Instrumente sicher auch greifen.
Vielleicht haben wir die Gelegenheit, später nochmal darüber zu sprechen, wie man denn den Beruf Lehrer und Lehrerinnen attraktiver machen kann. Wir haben ja jetzt auch mit Corona eine veränderte Situation. Und darauf wollten wir jetzt auch zu sprechen kommen. Mhm. Corona hat die Lage verändert, aber wie?
Ja, Corona muss man sagen, ist zunächst einmal, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, warum wir den Schulen, den Eltern, den Familien so viel zugemutet haben. Weil es schon auch um Leben und Tod geht. Aber Corona hat, sage ich mal, alte Probleme nicht beseitigt, aber hat auf jeden Fall ein Thema, das ich seit Jahren vergeblich versucht habe zu bewegen, sehr stark nach vorne gebracht, nämlich die Digitalisierungsfragen.
Das haben wir ja alle gemerkt in Corona-Zeiten, glaube ich.
Ja, und leider haben wir gemerkt, dass wir da bei den Schulen noch ziemlich am Anfang stehen, weiter am Anfang, als man sich gewünscht hätte. Und was ein Thema natürlich ist, von dem ich hoffe, dass es nicht wieder von der Bildfläche verschwindet, weil es auch ein generelles Modernisierungsthema natürlich ist, das glaube ich auch Antworten für viele Fragen haben kann, nicht zuletzt zum Beispiel für die Attraktivität des Lehrerberufs.
Wie haben denn die Schulen in Pankow, vielleicht können wir uns da auf Pankow konzentrieren, aber natürlich den Blick auf Berlin nicht ganz verlieren, allgemein diese Krise deiner Meinung nach gemeistert? Hat das geklappt mit diesem Online-Learning?
Ja,
ich ahne geklappt. Die Antwort.
Ja, die Antwort, soweit ich mit Pankower Eltern, Schülern und Schülerinnen und so gesprochen habe, sprechen konnte in diesen Zeiten, aber ist es halt sehr unterschiedlich, selbst innerhalb einer Schule, dass es manche von Lehrkraft zu Lehrkraft sehr unterschiedlich war, wie gut der Kontakt gehalten wurde, inwieweit, sag ich mal, digitalisierte Lernformen aus mehr bestanden, als per E-Mail eine PDF zuzuschicken mit Aufgaben, wozu man aber eben auch sagen muss, dass einfach den Lehrkräften, den Berliner Schulen, den Pankower Schulen, die Pankower sind da eigentlich sehr, sehr willig, die generelle Infrastruktur dafür fehlte. Ne? Also die Bildungsverwaltung war nicht arbeitsfähig, ist ein Symptom dessen, dass die Basisinfrastruktur fehlte. Also mobiles Arbeiten war einfach nicht möglich. Die Lehrkräfte haben nicht nur keinen eigenen Lehrerlaptop, sage ich immer, den ich haben will, so kein eigenes Arbeitsgerät, sondern hatten noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse. Datenschutzfragen konntest du überhaupt nicht diskutieren in diesen Zeiten und so.
Also es gab gar keine Zugänge für die Lehrer.
Es gab keine Zugänge. Es gab vorher, ich habe im Ausschuss auch schon Sitzungen zur Schuldigitalisierung erzwungen. Das war gespensterhaft, die Frage, kann man Lehrer überhaupt zur Kommunikation zwingen? Weil ich gesagt habe, wir brauchen WhatsApp dürfen wir nicht nehmen, aber wir brauchen solche Tools. Also Kommunikation und Organisation ist was an Schule, was enorm von Digitalisierung profitieren kann. Und also die letzte Auskunft der Bildungsverwaltung, sie versuchen jetzt eine E-Mail-Adresse für die Lehrer hinzukriegen.
Ich meine, das ist ja ein Problem, das auch SchülerInnen hatten. Nicht jedes Kind hat jetzt einen Computerzugang oder ein Smartphone, mit dem es dann seine Hausaufgaben erhalten kann. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Dann stelle ich mir auch schwierig vor, wie Lehrer und Lehrerinnen, wenn sie jetzt nicht als Kollegium zusammenkommen können, dann also vereinzelt arbeiten, ist das effektiv, wenn sie einzeln den Unterricht vorbereiten statt im Team. Also auch da gab es wahrscheinlich keine Plattform, um sich auszutauschen.
Nein, aber es ist lustig, dass du das ansprichst, weil daran, denke ich, liegt eine der großen Chancen der Digitalisierung, dass wir alle verstehen und auch die Teams an den Schulen anfangen, als Teams zu arbeiten. Weil bisher war es ja tatsächlich so, dass immer die Lehrkräfte, jeder allein den Unterricht für seine Klasse vorbereitet hat und man kaum, also ein paar Schulen gibt es schon, wo es Jahrgangsteams und Ähnliches gab, wo man sich so ein bisschen abstimmt und auch Arbeit teilt. Ich denke mal, da ist auch viel Entlastungsmöglichkeit an der Stelle, dass man sagt, machst du das und ich das und dann schmeißen wir zusammen, ja, in der Unterrichtsvorbereitung. Und idealiter ist das dann auch, ne, aufeinander abgestimmt, auch über die Fächer hinweg. Und ja, also ich denke, Digitalisierung kann auch eine Chance sein, die Lehrkräfte aus ihrer Vereinzelung rauszuholen und die Lust an der Teamarbeit zu entdecken und auch das Entlastende an der Teamarbeit.
Ich habe tatsächlich auch gerade ein Online-Semester mitgemacht an der Uni und da können wir uns gerne mal austauschen, weil ich finde, da hat ziemlich viel schon recht gut geklappt. Hat natürlich auch andere Voraussetzungen.
Uni ist, ja, genau. Die waren weiter, auch weiter,
ja. Ja. Aber was wir ja auch viel gehört haben in dieser Krise ist von sozialer Ungleichheit, vor allen Dingen auch Digitalisierung, Bildungschancen, also Zugang zu Bildung. Gab es jetzt dadurch mehr Bildungsgerechtigkeit oder kann Digitalisierung perspektivisch mehr Bildungsgerechtigkeit geben oder ist es eher noch ein größerer Nachteil für Kinder, die keinen Zugang haben?
Also zunächst bei Corona ist es unmittelbar durchschlagend ein extremer Nachteil, die Spaltung sehr verstärkt. Das einzig Positive war, dass im Gegensatz zu anderen Diskussionen über soziale Teilhabe und soziale Ungerechtigkeiten an der Stelle plötzlich allen sehr, sehr faktisch physisch vor Augen geführt wurde, was es heißt, abgehängt zu sein. Und dass ich zum ersten Mal im Abgeordnetenhaus tatsächlich erlebt habe, dass alle Parteien gesagt haben, ja, die Kinder müssen Computer kriegen. Ja, weil das stand nicht mehr die Frage, wer jetzt schuld ist, dass einfach, wer die Technik nicht hat, hat keine Chance. Aber die Frage ist natürlich noch viel grundlegender als nur die Frage der Technik, weil jetzt ein Laptop oder ein Tablet zu besitzen, ja oder nein, heißt noch nicht, ich kann wieder Bildung. Und die Frage, die du gestellt hast, ob es die sozialen Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten verstärkt oder nicht, sage ich, es bleibt an der Stelle ein großer Kampf, wo wir rausfinden, was ist gute digitale Bildung, wie kann das funktionieren. Es gibt ein Potenzial von Digitalisierung, da zu helfen, weil es sehr viele individuelle Lösungen, stärker individualisierte Lernprogramme und Ähnliches zur Verfügung stellen kann, auch auf der Ebene der Inklusion sehr, sehr, sehr barrierefreie Techniken schon angeboten werden, wo man also auf der Ebene der Binnendifferenzierung und Individualisierung tatsächlich vorankommen könnte, aber man muss es enorm pädagogisch begleiten und eben sehr aktiv begleiten, weil die Gefahr ist eher die andere, nämlich dass Schüler noch stärker abgehängt werden, weil sehr viel mit selbstorganisiertem Lernen zu tun hat und selbstorganisiert lernen zu können, ist jetzt eine Fähigkeit, die eben nicht alle besitzen.
Das stimmt, auch bei dem selbstorganisierten Lernen geht es ja auch viel darum, was haben die Eltern zu Hause eigentlich für Möglichkeiten? Also alleinerziehende Menschen haben es natürlich da viel, viel schwerer, ihren Kindern zu Hause die Möglichkeit zu bieten und Menschen mit geringerem Einkommen und vielleicht weniger Flexibilität, die es einfach nicht ermöglichen können, so viel Zeit am Tag freizuschaufeln. Gibt es da Pläne für Entlastungen? Also wenn noch eine Corona-bedingte Schulschließung ansteht, dass diese Menschen mehr Unterstützung bekommen oder ist es einfach noch sehr schwierig, da was zu machen?
Also das ist ein Grund, weshalb ich sage, wir dürfen überhaupt nicht nachlassen bei dem Thema Digitalisierung. Ich nerve die Bildungsverwaltung auch seit Jahren, dass wir uns da öfter und regelmäßig zusammensetzen, weil und hoffe sehr, dass sie das jetzt in den Sommerferien auch getan hat, das zu nutzen, da vorwärts zu kommen. Ja, es befürchte allerdings, ist eher so, dass im Moment über die Computer, wer bezahlt die, eine Diskussion ist, dass eine Bundesratsinitiative gibt, dass es über die Sozialtransfers bezahlt werden soll. Ich würde präferieren, dass es tatsächlich über die Schulverwaltungen kommt, dass wir auch, weil wir auch einheitlichere Lösungen brauchen, und ja, wir diskutieren ein Elterngeld zur Entlastung eben von Familien und für Betreuung. Es gibt allerdings, soweit ich weiß, kein echtes Szenario für eine nochmalige Schulschließung, beziehungsweise was, glaube ich, eher noch drängt, ist die Frage von Einzelschulschließungen, also dass einzelne Schulen für bestimmte Zeit zumachen, wo die Senatorin mir sagte, ja, das da kann sie nicht viel sagen, das entscheiden dann jeweils die bezirklichen Gesundheitsämter. Na, was ich sagen kann, ist, dass wir die Probleme, wie man es schon sagt, in der Digitalisierung auf dem Schirm haben. Die Patentlösung gibt es an der Stelle eben nicht. Das ist das Schwierige.
Ja, Stichwort Schulausstattung. Was fehlt den Schulen denn konkret und wie können sie es schneller halten?
Naja, das Grundlegendste wäre dann schon mal, sag ich, das Breitband. Die berufsbildenden Schulen sollen das bis Ende des Jahres bekommen. Die Allgemeinbildenden werden noch länger warten müssen, weil da Zuständigkeitsunklarheit zwischen Land und Bezirken ist. Ein funktionierendes WLAN an jeder Schule wäre schön. Ne? Die Lernplattform Berlin ist glaube ich, ein gutes und wichtiges Instrument. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also das ist so. Das
erkläre es ruhig, denn wenn ja. Es uns was sagt, hilft das ja ZuhörerInnen auch nicht.
Ja, also das ist die Berliner Lernplattform, die datenschutzgesichert praktisch das Lernen an Berliner Schulen digital ermöglichen soll. Es ist weit über eine, sage ich mal, über das Dropbox-Prinzip hinausgehend, also nicht etwas, wo man nur seine Dateien abspeichert oder so, sondern wo auch Videokonferenzen möglich sind, wo man Aufgaben verteilen kann, wo also ja eigentlich digitales Arbeiten möglich ist. Wir sehen allerdings jetzt, dass seit März die Nutzerinnenzahlen am Anfang stark stiegen, aber dann so bei 10-15% aller Betroffenen stagnieren. Und viele Lehrkräfte nach eher einer Dropbox gerufen haben. Also nach, ich sage immer, wir haben einen Jaguar und wir brauchen aber jetzt erstmal noch das Fahrrad, um uns da vorwärts zu bewegen, beziehungsweise, glaube ich, brauchen mehrere verschiedene Instrumente, wo wir jeden mitnehmen können.
Bisschen Step by Step also.
Und natürlich Lehrkräftefortbildung auch, bitte.
Ein bisschen so Schritt für Schritt.
Ja, also viele beschreiben die Lernplattform als hochschwellig. Also es ist nicht intuitiv, wie man. Wahrscheinlich sind das Apple-Nutzer, genau, die sagen, es ist nicht intuitiv.
Ja, jetzt haben wir viel über digitale Infrastruktur gesprochen, über technische Ausstattung, aber digitale Bildung heißt ja jetzt nicht nur Technik.
In der Tat.
Also wie kann zum Beispiel die Vernetzung, die dadurch möglich wird, die Kommunikation befördern, das Lernen voranbringen?
Also ich wäre ja Fan einer echten Austauschplattform, wo auch so, wie wir das aus anderen digitalen Bereichen kennen, wo sich auch Eltern gegenseitig oder Schüler gegenseitig guten Unterricht und gute Materialien empfehlen können. Das Land hat schon angeworben eine Open Educational Resources Plattform, also eine Plattform für kostenfreie, lizenzfreie Unterrichtsmaterialien, die von Lehrern bestückt werden soll, aber beharrt bis jetzt auf der Position, dass also nur Lehrer das Material anderer Lehrer sehen dürfen. Ich glaube, wir müssen noch den nächsten Schritt ins digitale Zeitalter tun und können auch den überschulischen und eben auch die Familien und die Schülerinnen und Schüler einbeziehenden Austausch fördern. Also solche Austauschplattformen wünsche ich mir und dafür arbeite ich.
Schule ist ja auch ein sozialer Lernorte, also da bilden sich Beziehungsgeflechte heraus. Wenn Corona 1 gezeigt hat, ist, dass Schule als Begegnungsort nicht zu ersetzen ist, oder kann das digital, rein digital aufgefangen werden? Ich denke nicht, aber eigentlich ist ja da eine Meinung gefragt.
Nein, das habe ich auch von Beginn der Krise an gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen sofort auch die Schwächsten in die Schule zurückholen. Ich glaube, ich habe mich gefreut zu sehen, dass viele realisiert haben, wie wichtig Schule als sozialer Ort ist. Lernen kann ohne Beziehung, ohne Beziehung zwischen Pädagogen und Schülern nicht funktionieren. Und ich hoffe, dass wir diese Wertschätzung auch für die Arbeit der Pädagoginnen beibehalten, die, glaube ich, gerade die vielen Eltern, die dann mal so Hobbylehrer sein mussten für ihre eigenen Kinder, gemerkt haben, das ist einfach eine andere Rolle und eine andere Kompetenz. Und das ist gut, wenn die Kinder in die Schule gehen. Und wir haben auch gesehen, die Kinder wollten gern wieder in die Schule, weil dieses soziale Miteinander, das sich wirklich treffen, das miteinander spielen, diskutieren, streiten, was auch immer, enorm wichtig ist. Und es kann aber auch gezeigt haben, um auf die Digitalisierung zurückzukommen, Lernen ist etwas Soziales und Lernen ist eine Aktivität. Lernen ist kein Ort. Das heißt, der Ort kann schon mal zu Hause oder an einem dritten Ort, ich kann auch hier im Garten lernen. Ich sage, ja, fände es toll, wenn die Kids mit ihren Tablets kommen und wir hier über meine 80 Kräuter diskutieren und sie die auch anfassen und schmecken können. Ja, und also man, das wäre dann dieses Blended Learning, dass man sagt, analoges und digitales immer im Wechsel, immer verbinden, den Ort Schule, aber mit Lernen am dritten Ort verbinden und analoges und digitales verbinden, das wäre so ein bisschen, dieses bunte Durcheinander wäre so ein bisschen meine, also glaube ich, eine Vision für, wie sich es weiterentwickeln könnte. Ich glaube, dass gerade auch bei der Digitalisierung immer wichtiger werden wird, dass man wirklich reale physische Erfahrungen auch macht.
Da hast du teilweise auch schon gut übergeleitet in unseren nächsten quasi Themenkomplex. Wir würden gerne mit dir ein bisschen visionärer sprechen darüber, was kann nach Corona sein, aber generell, wie lernen wir, wie ist Bildung? Und ein bisschen hast du ja schon gesagt, wie die Krise das Lernen verändern könnte, so Blended Learning Konzepte, eine Mischung aus Digitalisierung und Anwesenheit. Aber hast du das Gefühl, dass unser Bildungssystem die jungen Leute auf ihr Leben und auf die Welt vorbereitet? Oder wie könnte das noch besser geschehen?
Ja, das ist lustig, dass du mich fragst, weil ich ja sehr für das duale Lernen, also für das Lernen so in der Mischung zwischen Theorie und Praxis, das Lernen mit, sagt man, Herz und Hand und für auch Lernen in der Bewegung und so weiter stehe. Glaube, dass sehr viele Bildungsprobleme daherkommen, dass Schülerinnen und Schüler gerade auch aus Familien, wo noch andere Probleme herrschen, also manchmal Schwierigkeiten haben, das wichtig zu finden, was man in der Schule so im Alltag gesagt bekommt und beigebracht bekommt, dass es zu sehr so ein Lernen ohne Unterleib manchmal ist. Ne? Und ja, da die Schule durchgehend zu dualisieren im Sinne von eben diesem Wechsel immer vom Projekt herzukommen, von der Frage herzukommen, von offenen Fragen, also offene Fragen zu stellen, wo du nicht sofort ersichtlich die eine Antwort, die richtig ist, haben willst, sondern die Kinder ein bisschen forschen können, entwickeln können, auch mal eine falsche Antwort finden oder etwas, was woran die Lehrkraft vielleicht gar nicht gedacht hat, diese größere Lebensnähe herzustellen. Und, sag ich mal, Kinder begegnen der Welt nicht in Fächern, sondern die sehen eine Blume und die sehen ein Haus, die sehen eine Welt. Und ja, wenn ich sage so, okay, wir bauen mal eine Brücke und dann darüber zu diskutieren, warum deine Brücke nicht gehalten hat oder so, dann kannst du anfangen, über Physik zu sprechen. Aber,
oder über Statik.
Aber doch nicht, also eben von der Seite her zu kommen und nicht von der Abstraktion, die universitäre Fächer ja im Kern sind, nicht von diesen Fächern herzukommen, glaube ich, könnte viel besser aufs Leben vorbereiten, auf der Ebene auch selber in diesem forschenden Lernen sich selber zu entdecken, zu sagen, oh, also Physikerin werde ich wohl nicht oder eben doch, ja, aber das kann ich gut oder das kann ich nicht so gut, da stärker zu wissen, dann auch am Ende der Schulzeit ein bisschen das Gefühl zu haben, was wäre denn für mich der sinnvolle nächste Schritt. Da, glaube ich, liegt noch viel Entwicklungsfähigkeit, wenn wir davon wegkommen, immer Allgemeinbildung toller zu finden als berufliche Bildung, sondern sagen, also diese Trennung aufzulösen und zu sagen, ja, anzupacken und eine Maschine zum Laufen zu kriegen, rein praktisch, ist auch eine wichtige Fähigkeit. Und wenn ich dann noch sagen kann, da kann ich ein Funktionsprinzip ableiten, so, dann sind wir ein bisschen weiter, denke ich.
Also für mich war sehr früh klar, in meinem Leben Physiker werde ich nicht.
Ja, ja, da haben wir was gemeinsam.
Ich bin Mathe viel zu schlecht. Aber was du gesagt hast, das hat ja natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man jetzt Lerninhalte vermittelt. Also, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt in Klassenverbänden denkt oder zumindest in kleineren Klassengrößen oder mehr Projektarbeit. Du sprachst vorhin auch vom dritten Ort. Also, wie kann sich da in Post-Corona-Zeiten Lernen entwickeln und wie können wir auch Lehrer und Lehrerinnen befähigen, das dann zu machen? Weil die jetzige Lehrerausbildung folgt ja noch, sagen wir mal, einem älteren didaktischen Prinzip. Und da muss man ja auch daran denken, dass Lehrer und Lehrerinnen da mitmachen, mitziehen, mit ausgebildet werden. Und dann kommen wir auch nochmal zur Attraktivität des Arbeitsplatzes Lehrkraft. Also Bezahlung, Verbeamtung hatten wir vorhin schon. Was ist da deine Vision für die Zeit nach Corona?
Ja, ich glaube, also man muss einfach mal sagen, dass Lehrkraft zu sein und dem Kind zu helfen, auf seinen Lebensweg zu finden, schon einer der schönsten und wichtigsten Berufe ist, die es so gibt. Und ich freue mich auch darüber, dass wahnsinnig viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die andere Berufe ja auch getestet haben, dann sagen, ach nee, das stimmt eigentlich mit Kindern arbeiten und da eben schauen, dass die was lernen und ein gutes Leben haben können. Das ist eine schöne Sache. Jetzt will ich diese materielle Ebene, Bezahlung und so weiter und die Arbeitsstunden, die Deputate überhaupt nicht wegwischen. Ich wünschte sehr, ich könnte die Deputatstunden senken.
Was ist eine Deputatstunde?
Deputat ist die Frage, wie viele Unterrichtsstunden eine Lehrkraft pro Woche zu unterrichten muss. Und das sind eben 26 bis 28 Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft in Berlin unterrichtet. Und wenn man das dann noch vorbereitet und Arbeiten schreibt und die korrigiert, dann kann man sich vorstellen, dass dann eben wenig Kraft einfach auch bleibt, um zu sagen, wie könnte ich denn meinen Unterricht revolutionieren? Ja, auch da könnten diese Form von Teamarbeit, die ich vorhin angesprochen habe, glaube ich, die Sachen sehr attraktiver machen, nicht nur auf der Ebene der Digitalisierung, sondern auch auf der Ebene, die Krise als Chance, eine andere Form von multiprofessionellen Teams zu haben. Also wir haben ja heute an Schulen nicht nur Lehrkräfte, die Unterricht abhalten, sondern heute unterrichten sie sehr oft schon zusammen mit Erzieherinnen und Erziehern. Wir haben Sozialarbeiter und Sozialpädagogen an Schulen. Wir haben einer meiner Erfolge IT-Administratorinnen an Schulen. Wir haben Verwaltungskräfte, wir haben die Schulleitung, wir haben Sekretärin, wir haben eigentlich ein buntes Berufsuniversum an Schule. Und das besser zu verbinden, auch auf der Ebene, das war mein Leitgedanke auch bei den IT-Administratorinnen und Administratorinnen, dass nicht die Lehrkräfte, Pädagogen und Erzieher und IT-Leute, Experten und Sozialpädagogen sein müssen, sondern dass wir sagen, wir versammeln an Schule alles, was Schule braucht, um ein Kind gut zu erziehen und zu bilden. Und jeder macht das, was er am besten kann, weil er es nämlich gelernt hat.
So wie ein Unternehmen auch, da hast du ja auch nicht nur Kaufleute und auch nicht nur IT-Leute und auch nicht nur Ingenieure. Und
genau. Also dass so verschiedene Fähigkeiten ineinander greifen, das jetzt noch durch Digitalisierung und neue vereinfachte Kommunikation ermöglicht und es gibt für mich ein anderes Bild von Arbeiten an Schule in Zukunft. Andere Attraktivitätsdinge, die ich wiederhole ich mein Leidenschaftsthema, guter Schulbau. Also ich war durchaus in Schulgebäuden, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da will ich gar nicht mehr heim. Oder zumindest muss ich nicht sofort hier raus. Ja. Aber auch für Berlin, glaube ich, ist eine große Herausforderung zu zeigen, dass man mit Kindern aus stark benachteiligten Familien erfolgreich Schule machen kann. Und dass bundesweit praktisch das Bild, also die Imagewirkung von, es ist nicht schwierig, in Berlin Schule zu machen, sondern es macht Spaß, in dieser tollen Stadt auch unsere tollen Berliner Kinder zu unterrichten. Und das über Beispiele, wir haben Schulen, die das schaffen, ja, auch mit ganz schwierigen, also Kinder aus ganz schwierigen Familien erfolgreich Schule zu machen, diese Beispiele nach vorne bringen und zu zeigen, dass es gerade mit modernen pädagogischen Konzepten du wahnsinnige Fortschritte bei den Kindern siehst und das wahnsinnig belohnend ist, ist für mich, auch weil es niemand anders fordert, etwas, was ich ständig versuche voranzubringen, weil ich wirklich glaube, dass darin ein wichtiger Punkt für Berlin liegt, wo die Spaltung eben immer größer wird entlang der Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund-Linie und was wir uns da erlauben zuzulassen in manchen Stadtteilen, dürfte nicht sein.
Jetzt haben wir über Schulplätze gesprochen, über LehrerInnen, über deren Ausbildung und über Schulbau, aber noch nicht über einen Lehrplan. Schon vor Corona gab es so etwas und gibt es leider immer noch so etwas wie eine Klimakrise. Ja. Und ich frage mich, muss ein Lehrplan der Zukunft nicht sehr viel stärker auch im Hinblick auf dieses Thema Klima umfassender sein? Also Klima meine ich auch Umwelt, Soziales, müssen wir in das stärker in den Fokus rücken, wenn wir über den Lehrplan der Zukunft reden?
Ja.
War dir jetzt auch in den Mund gelegt, die Antwort?
Das mir klar? In den Mund gelegt, ja. Weil ich auch für Umweltbildung stehe. Vielleicht auch darüber zu meinen Online-Kampagnen gekommen bin. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass Berlin wahrscheinlich den progressivsten Rahmenlehrplan der Bundesrepublik hat.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ich wusste es auch nicht.
aber ich sage mal, mein Problem ist, er hat einen doppelten, also er hat den alten noch und er hat einen sehr, sehr modernen Teil. Und in dem modernen Teil, sage ich mal, ist auch das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, also eben Ökologie und Soziales zusammenzubringen und zwar auch mit einer internationalen, weltweiten Perspektive, also Bildung für nachhaltige Entwicklung eben, als Pflichtthema für alle Schulen verankert, als übergreifendes Thema, das sie in allen Fächern umsetzen sollen. Und wir haben moderne Lehrpläne im Sinne von, dass wir alle Themen, die uns aktuell umtreiben, im Lehrplan in so einem übergreifenden Sinne verankert sind. Und ich glaube, dass die Entwicklungshemmnis, die wir da noch haben, darin liegt, dass das aber eben auch nicht Fächer sind, die man studieren konnte, wo den Lehrkräften nicht automatisch klar ist, was heißt jetzt, ich unterrichte Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich unterrichte Ökologie, ja, in Deutsch, in Physik, in Mathe. Und da, glaube ich, brauchen wir noch mehr Unterstützung einfach und auch Ideen.
Quasi so im Querschnitt, das ist betrifft ja jedes Fach.
Genau, und so ist es tatsächlich im Berliner Rahmenlehrplan vorgesehen, dass es in jedem Fach behandelt wird. Mhm. Aber es ist eben auch relativ offen, sage ich mal, ne, der Lehrkraft überlassen, ob und wie sie es dann tut.
Ist es eher neu, dass das gekommen ist?
Also in Berlin werden die Lehrpläne alle 10 Jahre novelliert, praktisch neu gemacht. Und die letzte Überarbeitung und wirklich ziemlich starke Neufassung ist 2014, glaube ich, beschlossen worden und 2016, 17 in Kraft getreten.
Ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil ich habe das Berliner Schulsystem von Grundschule bis Gymnasium bis Abi durchlaufen und habe davon nicht so viel mitbekommen, aber das war dann noch vor meiner Zeit.
Nein, es ist tatsächlich, glaube ich, noch schon ein Entwicklungshemmnis da, dass die Lehrplan macht auch nicht alles, weil ein moderner Lehrplan, wie wir ihn tatsächlich haben, ist auch sehr offen, überlässt der einzelnen Schule und den einzelnen Lehrkräften sehr viel Gestaltungsspielraum und entscheidend sind tatsächlich inzwischen nicht der Rahmenlehrplan des Landes Berlin, sondern sind die sogenannten schulinternen Curricula, also das, was jede Einzelschule sich vornimmt, wie sie den Rahmenlehrplan und eben diese übergreifenden Themen, diese Anforderungen, zum Beispiel Ökologie in allen Themen, in allen Fächern vorkommen zu lassen, wie sie das an ihrer Schule konkret umsetzen möchte. Ne, und da, was mir gelungen ist, ist sowohl für den Schulbau als auch für diese Lehrplanfrage jeweils zwei Stellen in der Senatsverwaltung zu etablieren, um eben den Schulen zu helfen, auf Ideen zu kommen, wie kann man das machen, auch ein bisschen die Vernetzung zwischen den Schulen zu dem Thema zu fördern. Aber es ist natürlich auch noch aus grüner Sicht ein Tropfen auf den heißen Stein.
Bevor wir jetzt zu unseren in Anführungszeichen Fun-Fact-Fragen am Ende kommen, unserer Kategorie von etwas lockeren Antworten, vielleicht noch eine letzte Frage. Was sollte denn Schule überhaupt leisten? Was ist denn eine Schule? Was ist das für ein Ort oder für ein Konstrukt?
Ja, also wir haben übrigens auch ein sehr, sehr gutes, modernes Schulgesetz, wo ein schöner Paragraph 1 ist, aber ich möchte es einfach also in meinen Worten sagen, für mich ist eine erfolgreiche Schule die, wo Kinder alles mitnehmen an Fähigkeiten, Fertigkeiten, was sie brauchen, um den Weg zu gehen, den sie gehen wollen. Nicht mehr und nicht weniger.
Das finde ich sehr schön. Jetzt am Ende haben wir unsere altbekannte Kategorie Fun Fact Fragen. Gerne eine kurze Antwort.
Mal sehen, wie fun die werden, aber egal. wenn es jetzt ein neues Schulfach geben würde, welches sollte das sein, vordringlich?
Herausforderung. Herausforderung heißt, gibt es schon so ein bisschen? Das heißt zum Beispiel Herausforderung, Kinder gehen 2 Wochen mit 20 Euro los zu einer Aufgabe, die sie sich selber gestellt haben und dürfen nicht mehr verbrauchen. Das ist eine Herausforderung. Da lernt man extrem viel.
Ist auch noch als Erwachsener eine Herausforderung.
Ja. Wenn du nochmal in die Schule gehen dürftest, welche Art Schule oder was für einen Schulbetrieb würdest du dir wünschen?
So ein bisschen sowas, was ich gerade, glaube ich, versucht habe zu beschreiben, dass ich da Forschen entwickeln darf, wo mich die Lehrer dabei begleiten und nicht behindern.
Jetzt hast du dich, als du so in deinen 30er Jahren warst, für Politik entschieden. Was wäre denn die Alternative gewesen?
Physikerin.
Also konkret in dem Leben, wie es war, wäre ich wahrscheinlich als Professorin geendet für interkulturelles Verstehen oder irgend sowas Wolkiges. Ansonsten glaube ich, in meinem nächsten Leben würde ich dann doch das machen, was ich früher schon nicht gemacht habe, aber machen wollte und Sporttrainerin werden.
Welche oder welchen derzeit amtierende PolitikerIn würdest du gerne mal hier in deinen Garten einladen und worüber würdet ihr sprechen?
Oh weh. Ach, da muss ich natürlich sagen, Angela Merkel, ja. Und sie fragen, wie sie das so als Frau alles erlebt hat.
Und dann würdest du ihr auch die 80 Kräuter zeigen und erklären. Das ist nämlich jetzt die Anschlussfrage. Auf welche der hier wachsenden Pflanzen bist du hier besonders stolz?
Oh, besonders stolz. Oh, auf einmal, da muss ich mal überlegen. Ehrlich gesagt, auf meinen Bergwurz, weil ich habe ja hier die gute Freundin, die ausgebildete Kräuterpädagogin ist und die sagt, Steffi, das ist ein Wunder, dass der bei dir wächst. Du hast einen grünen Daumen, ja, dass ich das nochmal hören durfte. Ja, der wächst nämlich eigentlich nur in den Bergen. Ja.
Okay, du weißt ja, was Autovervollständigung ist. Wenn dein Handy zum Beispiel schon das nächste Wort vorschlägt,
ja,
den Satz
ja.
zu beenden oder so. Wir fangen einen Satz kurz an
und
du beendest ihn mit dem entsprechenden Wort.
Ja.
Okay. Wenn Politik eine Sportart wäre, dann am ehesten?
Boxen.
Okay. Alles klar. Ich dachte jetzt an irgendeine Mannschaftssportart.
Fußball.
Teambuilding oder so. Okay, Boxen, alles klar.
Ja.
Mein Wecker klingelt normalerweise um?
Am besten gar nicht. Ich schlafe gern lange.
Ja, das habe ich gelesen, deswegen habe ich, hab ich mich über diese Frage gefreut. Okay, nochmal ein bisschen ernster. Hm? Bildung und Inklusion sind für mich?
Ziele, die unbedingt zusammengebracht werden müssen.
Mein Lieblingsort in Pankow ist?
Mein Garten.
Ja, das war jetzt
zu Das hatte ich auch gedacht.
Könnte aber auch unser neuer Lieblingsort in Pankow werden.
Auf jeden Fall, ich fühle mich sehr wohl.
Es ist wirklich schön, du hast hier Bäumchen, Sträucher, du hast ja schon die Anzahl der Kräuter erwähnt, 80. Hast du die alle durchgezählt?
Ich habe die tatsächlich mal gezählt, erstens, weil wir hier einen langen Tag der Kleingartenstadtnatur gemacht haben und Vorbereitung auf einen Quiz, den ich angeboten habe, aber auch, weil es mich selber interessiert hat und weil wir hier eine bedrohte Anlage sind und auch immer versuchen nachzuweisen, dass wir wichtig sind und dass ich sehr stark für Artenvielfalt gärtnere wollte. Kann man halt ganz gut auch an so einer Zahl von, ich habe hier ungefähr 200 verschiedene Pflanzen und davon auch ein paar geschützte und so und
vielleicht kannst du uns ja gleich noch ein paar zeigen.
Ja, da trifft sich gut, dass diese Kleingartenanlage Hoffnung heißt. Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, vielen Dank, es war sehr schön und ich finde, wir sollten öfter mal im Freien hier unsere Episoden aufzeichnen.
Sehr gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, sehr Dank, dass ihr da wart. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Gebell, Kindergeschrei, also lebensechter
Flugzeuge Gings. Tatsächlich auch.
Flugzeuge auch, lebensechter
Gings. Das ist der Rest von Tegel. Ja. Genau.
Vielen Dank, es hat uns großen Spaß gemacht. Danke,
Steffi. Ich hab zu danken. War schön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.